ist es Sünde?
Ja, also.
Hier ist das Podcast Dreigestirn. Hier sind Urs.
Hallo.
Alex.
Hallo.
Und Christoph. Wir haben tolle Post von euch bekommen. Herzlichen Dank für die vielen Kommentare, die uns erreichen. Zum Beispiel bei Spotify. Da gibt es ja auch so eine Kommentarfunktion, hat Urs erst jetzt in dieser Woche entdeckt. Oder auch
über. Dankeschön.
Gerne.
Danke, Christoph, für diese.
Ja, das dürfen doch alle wissen, dass hier der Social Media Experte das nicht gewusst hat.
Man darf andere Leute nicht outen, habe ich irgendwann mal gehört.
Gut, machen wir eine eigene Folge drüber. Man kann aber auch die gute alte Homepage beim Bistum Osnabrück nutzen. Da kann man unseren Podcast auch hören und unten drunter, unter den ganzen Folgen, da gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare zu lesen und natürlich auch welche zu hinterlassen. Davon hat auch Andreas Gebrauch gemacht und der hat uns wirklich eine tolle Nachricht geschrieben und zwar eine sehr kritische. Er schreibt unter anderem: Ich finde das Konzept des Podcasts etwas witzlos, da hier zwei Diakone miteinander reden, die sich in ihrer linksliberalen Ausrichtung höchstens graduell unterscheiden. Es wäre doch viel interessanter, einen halbwegs konservativen Gegenpart einzubauen. Das ist natürlich auch nur meine Meinung. Es grüßt euch herzlich, Andreas. Den ganzen Kommentar findet ihr, wie schon gesagt, auf der Homepage vom Bistum Osnabrück. Guckt euch den gerne mal an, denn Andreas schreibt noch weitere wichtige Punkte. Und Andreas, du hast völlig recht. Alex, Urs und ich, wir haben diesen Podcast ja als Freunde angefangen. Das ist inzwischen nicht mehr so.
Richtig.
Ja. Nicht so beendet. Ja, ja.
Das war ein Scherz. Was aber kein Scherz ist, ist, dass wir uns tatsächlich hier viel zu oft einig sind. Da fehlt ganz oft die konservative Perspektive. Ich kann die als Moderator manchmal vermuten und dann versuchen, so mal ein paar Kontrapunkte einzubringen. Aber es ist natürlich auch schwierig, die wirklich gut zu vertreten, wenn ich die selbst gar nicht teile. Aber ich gebe mir Mühe. Wir sitzen hier in einer Blase, die kann man völlig richtig linksliberal nennen. Das ist ein Label, das passt. Und deshalb ist es gut, dass der Andreas uns daran nochmal erinnert. Auch wenn er schreibt: Weltkirchlich gesehen vertretet ihr bei so manchem Thema eine krasse Außenseitermeinung. Und das ist auch völlig richtig. Und das ist jetzt eine Info für die Hörer, die vielleicht nicht ganz so viel mit Kirchenpolitik ständig am Hut haben. In anderen Ländern ist die Kirche, oder sagen wir Vertreter der Kirche in anderen Ländern, sind in der Regel etwas konservativer als in Deutschland. Stimmt das?
Ja, ich bin mir da nie so sicher. Ich vermute das, ich kann es aber nicht belegen oder beweisen.
Denn traditioneller?
Selbst das weiß okay. ich nicht.
Es gibt definitiv Teile der Welt, was man von da hört, ist sehr viel mehr an dem, was man die Lehre der Kirche nennt, also sehr viel konservativer, ja. Ob die Leute, die da alle zur Kirche gehen oder sich zur Kirche zugehörig fühlen, da wirklich dahinter stehen, das müsste man mal untersuchen.
Okay. Entschuldigung, dass die Anmoderation etwas länger ausfällt, aber das ist eine wichtige Rückmeldung gewesen. Ich finde es gut, dass man uns kritisch schreibt, dann aber im Ton so freundlich ist. Denn wo wir gerade erleben, wie sehr die Radikalen an Boden gewinnen, ist es doch gut, dass die Nicht-Radikalen, dass die vernünftig miteinander diskutieren. Das nicht zu tun, das wäre nämlich definitiv Sünde.
Danke, Andreas, für den Kommentar.
Ja. Herzlichen Dank.
Jordan Peterson, kanadischer Psychologe und so eine Prominenz im aktuellen Diskurs, wenn es um Cancel Culture geht und so. Du kennst den, Urs?
Ich kenne ihn nicht.
Ja, ja, ich kenne den gut.
Wie sage ich das jetzt neutral? Der Jordan Peterson ist ein Mensch, der kann auch dem traditionellen Familienbild etwas abgewinnen.
Ja, ja, ja.
Also,
tut man ihm kein Unrecht.
Nein, der wird von einigen sehr konservativ gelesen, von einigen sogar als reaktionär bezeichnet. Den hat man mal gefragt, braucht man eigentlich die Linke? Also nicht unsere deutsche Partei, sondern so, ne? Die Linke. Und seine Antwort, die fand ich richtig gut. Er sagt, na klar, man braucht rechts und links, man braucht Leute, die eher meinen, man muss etwas bewahren und es muss Leute geben, die meinen, man muss Dinge ändern. Und die beiden Seiten, die müssen miteinander ausdiskutieren, ob man in der jeweiligen Sache eher bewahren oder die ganze Sache umstürzen muss. Das wäre so ein Idealbild von Demokratie, passt leider nicht immer. Also deshalb bitte fleißig eure Meinung schreiben, gerade dann, wenn ihr anderer Meinung seid als wir, denn wir sagen hier auch nur unsere Meinung. Heute tun wir das bei diesem Thema.
Ist es Sünde, nicht zur Beichte zu gehen?
So, endlich ist die Anmoderation vorbei. Jetzt beichtet ihr erstmal bitte, wer beim letzten Mal die meisten pastoralen Hupen sich eingefangen hat.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Alexander? Ich bekenne.
Du. Gut. Dann, welches Wort wird Alex im Verlauf des Podcasts einbauen? Urs?
Feuerlöscher.
Danke. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne euch beiden ja zum Glück ein wenig. Daher kann ich euch ja jetzt direkt fragen, wieso geht ihr beiden nicht beichten?
Was? Moment mal!
So. Wir sind doch Diakone.
Ja, wir haben sogar...
So, beide eine. Das ist gut, es gibt jetzt auch so eine pastorale Kurzhupe, wie ihr gerade gehört habt. Die sorgt dafür, dass der Gesprächsfluss nicht so unterbrochen wird und ich euch viel mehr reinballern kann. Also, warum geht ihr nicht beichten, Alex?
Kurzhupe.
Also, ich habe oder bin an das Sakrament der Versöhnung, an die Beichte herangeführt worden von meiner Erstkommunion. Ja, genau.
Ich dachte, du wolltest sagen, von meiner ersten Freundin.
Ja, die hatte viel Grund. Hab gesagt, Alex, pass mal auf, ich wohne mit dir zusammen. Wie wär's, wenn du mal beichten gehst? Du hättest genug Gründe.
Entschuldigung. Nee.
Also, schön.
Da lernt man das oder da macht man das zum ersten Mal. Vor der Erstkommunion.
Genau, vor der Erstkommunion, dann nochmal wieder vor der Firmung und eigentlich immer zu Hochfesten und so weiter. Ich habe keine schlechten, schlimmen Erfahrungen gemacht mit der Beichte. Und trotzdem hat es mich nicht überzeugt, hat mich diese Form nicht angesprochen und ich gehe deshalb nicht zur Beichte.
Urs.
Ich habe das tatsächlich nie besonders intensiv getan. Es gab eine Beichte in meinem Leben, die war extrem wichtig. An die erinnere ich mich auch noch ganz genau. Hat aber trotzdem nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt regelmäßig. Ich habe das, glaube ich, deswegen so nie gemacht, weil ich nie, man sagt, nee, sage ich jetzt nicht, dann kriege ich eine Hupe. Also man braucht ja, man macht das ja immer bei jemandem und die meisten Leute sagen, es ist ja egal, wo man beichtet, völlig egal, gehe ich irgendwo hin. Ich glaube, ich hätte jemanden gebraucht, mit dem ich gut ins Gespräch kommen kann, weil man ja einfach nur seine Sünden erzählen kann oder ein Beichtgespräch führen kann, also sich austauschen über das, was man so zu sagen hat. Und wenn ich da intensiv noch gesucht hätte und jemanden gefunden hätte, der da zu mir passt, dann hätte ich das sicherlich gemacht.
Habe ich gefunden, habe ich gehabt, habe solche Gespräche geführt und die waren gut, aber ich brauchte, also mich hat diese Form nicht angesprochen, also das Gespräch war immer gut, aber diese Absolution, diese Freisprechung, erklären wir gleich noch, ist klar, ich brauchte es nicht.
Aber was ja interessant ist, weil du bist ja liturgisch durchaus zugänglich, also du bist ja jemand, der auf so Rituale und so weiter sehr gut anspricht. Ne? Ja. Also du kannst ja viel mit anfangen, aber mit dem hier nicht.
Nee.
Wie oft soll man das denn eigentlich machen? Laut katholischer Lehre, bitte jetzt mal hier Textbook.
Vor Ostern, mindestens.
Genau, also Pflicht ist einmal und dann am besten vor Ostern. Einmal im Jahr und das am besten dann vor Ostern.
Also vor dem größten Hochfest.
Mhm. So. Und zieht ihr euch damit jetzt nicht eine schwere Sünde zu?
Nein.
Wenn man es machen muss oder soll, ist das also ein Serviervorschlag oder was?
Oh, nee, also ich glaube, es gäbe schon Leute, die würden sagen, ja, wir ziehen uns damit eine schwere Sünde zu, zumal wir Diakone sind, also Kleriker und damit natürlich für uns solche Regeln noch mehr gelten als für die anderen.
Okay, schauen wir bitte mal auf die Geschichte. Seit wann gibt es eigentlich die Beichte? Haben wir das aus dem Judentum übernommen? Hat dann das Christentum das eingeführt und wenn ja, von Anfang an oder erst später? Habt ihr dazu was gefunden oder mal nachgeguckt?
Also mir fällt jetzt das Jesuswort ein, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. So, also es wird natürlich die Aufforderung an Menschen, Beichte zu hören, die wird natürlich biblisch fundiert auf Jesus zurückgeführt. Seit wann es aber die Form der Beichte, der Ohrenbeichte, Urs, das musst du jetzt erklären.
Also man beichtet nicht darüber, dass man anderen Leuten ins Ohr gekniffen hat, sondern die Ohrenbeichte heißt, dass man einem das erzählt. Ne? Also man erzählt einem. Das
heißt doch so, ne?
Ja, die Ohrenbeichte.
Was ist denn die andere Form der Beichte dann?
Also privat sozusagen.
Das Beichtgespräch.
Das Beichtgespräch, ja. Oder aber auch, dass du viel deine Sachen selber mit Gott ausmachst. Und ich glaube,
Also so eine Herzensbeichte.
Ja, ja, genau,
so.
Herzensbeichte, okay. Ganz genau. Und da, dass man das, und es gibt ja auch noch diese Formen, dass man im Gottesdienst, gibt es ja auch noch das Schuldbekenntnis, wo man dann selber sagt, ne, durch meine Schuld und so weiter, dass man da, ohne dass man jetzt konkret gesagt hat, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, dass man da so im Innerlichen das mitmacht, das ist dann auch, das ist dann keine Beichte im reinen Sinne, aber da geht es ja auch um Schuld und um Vergebung von Schuld. Also da gibt es schon unterschiedliche Formen. Und die der Ursprung der Ohrenbeichte kommt erst im 6. Jahrhundert, also erst ist gut, aber es geht ja immer darum.
Ja, das finde ich ja erst, 500 Jahre, nachdem der ganze Laden angefangen
hat. In der ganz frühen Kirche mussten Christinnen und Christen ja öffentlich noch Buße tun.
Genau.
So, und das war im Grunde genommen schon eine Weiterentwicklung.
Das heißt, die mussten vor der gesamten Gemeindeversammlung ganz sagen, ich habe das falsch gemacht und das und das.
Genau, also das ist ja eine interessante Entwicklung, finde ich. Also die iroschottischen Mönche, sagt man. Mhm. Also Teile Europas sind ja
von... Die hatten
von,
so Frisuren wie du.
Ja, nein, die kamen aus Irland oder aus Schottland. Also die kamen dahin,
hatten solche
haben
Frisuren
da,
wie du.
Haben, also die waren ja früher da Christen als teilweise auf Festland Europa und sind dann hier rübergekommen und haben dann hier ebenfalls wieder Mission gemacht. Und die haben die Ohrenbeichte nach Festland Europa gebracht, im 6. Jahrhundert. Ein anderer wichtiger historischer Zeitpunkt war dann 12.015, das vierte Lateranskonzil. Da ist die Pflicht eingeführt worden, dass man das einmal im Jahr mindestens machen muss. Also das heißt, mehr ist immer schön.
Die Pflicht, der ihr nicht nachkommt. Ich sag's nur noch mal fürs Protokoll.
Ja,
genau. Ja. Ja. Ich würde noch eine weitere Entwicklung dazulegen. Und zwar entwickelte sich im 19. Jahrhundert die sogenannte Andachtsbeichte. Also Urs hat ja gerade von der, man könnte sagen, auch also Ohrenbeichte oder Privatbeichte gesprochen. Die Andachtsbeichte ist insofern wichtig, war ganz eng angelehnt an die Feier der Eucharistie.
Die Eucharistie ist ein zentrales Sakrament im Christentum, bei dem Brot und Wein als Leib und Blut Christi gefeiert und an die Gläubigen verteilt wird.
Denn man glaubte, dass jemand nur dann würdig sei, zur Kommunion zu gehen, wenn er vorher gebeichtet hatte. Das heißt, das eine ging nicht ohne das andere und dann entstanden natürlich auch so Traditionen, dass die Beichte sehr, sehr viel regelmäßiger und häufiger, ja, durchgeführt werden musste, als eben nur einmal mindestens im Jahr.
Da gibt es genug Leute, die das heute noch so sagen.
Alle vier
das,
Wochen.
Ja,
ne?
Das so, hat meine Mutter mir auch erzählt und da sind wir vielleicht wieder bei Weltkirche und so. Meine Mutter ist ja im Südosten Europas aufgewachsen und da war hier keine Beichte, keine Kekse, ne? Wenn ich das so salopp sagen darf. Also da hat der Priester gefragt, wenn du nicht bei der Beichte gewesen bist, keine Eucharistie.
Ja, absolut. Und da muss man sagen, da haben sich ja völlig absurde, perverse, wie ich finde, wirklich perverse Traditionen entwickelt.
Ja, dazu kommen wir gleich. Ich wollte jetzt noch einmal wissen, für alle die Beichte nur aus dem Hollywood-Film kennen, wo ja die Beichte ja eine sehr, 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 sehr beliebte Szene ist. Ja, ist das so? Man kommt in den Beichtstuhl, man sieht sich nur so schemenhaft durch so ein Gitter und so weiter. Ist das so?
Also wenn man die Beichte im Beichtstuhl, also diese Form wählt, ja, dann ist das so.
Mhm. Die kann aber auch anders sein.
Ja, du kannst dich natürlich auch mit einem Priester verabreden für ein Beichtgespräch und dann ist der Ort, also es soll natürlich schon die Privatsphäre gewahrt bleiben, das ist klar, aber dann ist der Ort letztlich sekundär. Mhm. Also an welchem Ort dieses Gespräch geführt wird.
Und Urs, was erzähle ich dem, ja, es sind ja nur Männer, die Beichte abnehmen, es dürfen also eine Ordensfrau kann mir nicht die Beichte abnehmen.
Also wir als Diakone dürfen auch nicht die Beichte abnehmen.
Oh, interessant.
Sondern nur, in Anführungsstrichen, nur Priester.
Ah, ja. Also das ist nochmal eine Stufe über diesen Sakramenten, die ihr spenden dürft.
Ja,
genau.
Also ganz hoch oben aufgehängt. Und was erzähle ich dem dann und was sagt mir der? Ist wahrscheinlich sehr von der Person abhängig, aber so, was ist die generelle Idee?
Die generelle Idee ist, und die, glaube ich, ist auch aus dieser Bibelstelle, die du da angesprochen hast, warum macht Jesus das? Was wollte der damit? Der wollte erstmal klar machen, egal mit wie viel Schuld du dich belastet fühlst, was für eine Scheiße du gebaut hast, es ist möglich, das loszuwerden. Das ist, und ich finde, das ist biblisch ganz eindeutig, als Befreiung gedacht.
So.
Es ist als Befreiung gedacht, Sachen loswerden zu können. und das kennen wir vielleicht alle, dass wir mal Scheiße gebaut haben, für die wir uns so schlecht fühlen, so schuldig, wo man sagt, das werde ich nie wieder los, das wird mir ewig auf der Seele lasten und ich werde nicht mehr froh. Und dafür ist die Beichte da, dafür ist diese Sündenvergebung durch Jesus da, zu sagen, nein, du kannst wieder froh werden, auch im Hier und Jetzt, auch ohne jetzt Jenseits und so, sondern im Hier und Jetzt, dafür ist das da. Und du sollst da Dinge sagen können und loswerden können, die dich eben auf diese Art und Weise belasten.
Mir hat ein befreundeter Priester, ich war ganz neugierig, ich habe mal gefragt, also natürlich gilt das Beichtgeheimnis, das ist ganz wichtig, entscheidend wichtig. Aber ich habe mal gefragt, was wird denn, also wie gehst du denn mit welcher Haltung in ein solches Beichtgespräch? Oder was sind denn da so Fälle? Und er sagt, das kann was ganz Alltägliches sein. Zum Beispiel hat ihm ein Mann gebeichtet, er habe bei seinem Arbeitgeber Werkzeug gestohlen. Mhm. So, und das über mehrere Jahre. Aber ihm sei klar geworden, nee, das ist nicht gut. Also er litt regelrecht daran. Ne? Das ist eben die von Urs schon benannte Schuld. Und er wollte das loswerden, diese Schuld, verständlicherweise. Und er sagte, ja, aber wenn ich das jetzt meinem Arbeitgeber sagen würde, also ich bin jetzt wieder bei dem Gespräch, dann wäre das ein Entlassungsgrund.
Natürlich.
So, dann würde der klar sagen, du, ja, ist vielleicht nett, dass du mir das gesagt hast, aber da bin ich konsequent, du darfst gehen. Und dann hat er zusammen mit seinem Beichtvater, ist noch so eine andere Begrifflichkeit, überlegt, wie er dieses in Schieflage geratene Verhältnis wieder ausgleichen kann. Und ich meine, sie haben dann gemeinsam überlegt, dass es ja möglich wäre, das gestohlene Werkzeug zu ersetzen und an Orten zu platzieren. Ach, guck mal, da liegt ja wieder so, ne, um einen Mittelweg zu finden. Das hat er dann auch getan und für ihn war es an der Stelle, also nach der erfolgten Absolution, also Lossprechung, auch gut. Mhm. Und ihm ging es damit besser. Das, finde ich, ist einfach mal ein idealer Verlauf. Also, wenn ich merke, Urs hat eben so schön gesagt, wenn es meine Seele so stark belastet, dass ich mich immer weiter daran vergifte, ja, dann überträgt sich diese Vergiftung ja auf alle anderen Beziehungen, auf mich selber und auf meine Mitmenschen und so weiter. Ja, also dann geht man so richtig mit, so eine schöne Begrifflichkeit, finde ich, in dem Kontext, so in Gram, ja, also so richtig verbittert.
Aber was für Werkzeuge hast du denn geklaut?
Ich und Werkzeuge.
Ja, komm, vor allem du und schlechtes Gewissen, das er meinte immer.
Die Beichte war also im Ursprung und ist es vielleicht ab und zu, wenn es gut läuft, auch nochmal etwas für den, der beichtet. Und dann wird versucht, eine Lösung zu finden, wie man mit dieser Schuld wieder klarkommt. Bei den meisten Leuten, würde ich vermuten, bedeutet Beichte, ich muss einem Priester sagen, was ich falsch gemacht habe und der gibt mir dann Aufgaben in Form von bete dieses Gebet ja, siebenmal und das.
Genau, ich muss das machen.
Genau. Und zwar für den, für die Kirche.
Ganz genau.
Ja. Wie ist es denn bitte schön dazu gekommen? Weil, so wie ihr es beschrieben habt, ist die Beichte ja doch wieder so eine Sache, die eigentlich mal was total Gutes in der Grundidee ist, oder? Das ist für den Menschen da, der kommt. Und jetzt ist das Bild so, ja, ich mache das für die Kirche.
Wie so oft, wenn sich etwas in der Form verselbstständigt, ohne dass der Grund, der Boden noch bekannt ist.
Also, was man dabei, finde ich, dringend bedenken muss, ist, viele Leute verteufeln das ja und sagen, die Leute gehen nicht mehr zur Beichte und die werden schon sehen, was sie davon haben. Am Ende der Tage werden sie im Fegefeuer, die werden sich alle noch wundern und so weiter. Sagen wir mal, das ist so. Sagen wir mal, das ist so. Dann möchte ich aber bitte auch von der Mitschuld der Kirche davon hören, der Mitschuld der Kirche, was sie aus der Beichte gemacht hat. Ich kann unendlich viele Beispiele aufzählen. Zum Beispiel Karl Borromäus, so ein Heiliger, immer ganz wichtig bei Priestern und so. Ne? Der Alex war ja mal im Borromäum.
Darf ich singen? Karl Borromäus, Hirt der Herde Christi. Mussten wir immer am Patronatsfest singen. Ich kann's noch auswendig. Strophe 2 kommt gleich.
So, der führte im Jahr 1576 den Beichtstuhl ein, also diese Kisten, ne? Wo man dann reinging. So, um dann zu beichten. Früher war das wohl davor offensichtlich nicht der Fall, da hat man sich irgendwo hingesetzt, keine Ahnung.
Heute so, lagern ja in diesen Beichtstühlen nur noch Feuerlöscher.
So, was ist dann mit Einführung der Beichtstühle, könnt ihr mal raten, was ist dann passiert? was der Beichte, wo es mal direkt bergab ging.
Es ist weniger gebeichtet worden? Nee,
sexuelle Belästigung. Sexuelle Belästigung,
ja, im Beichtstuhl.
Im Beichtstuhl durch die Priester an den Leuten, die da gebeichtet haben. Weil Priester auch ständig unter Beobachtung standen, in ihrer Keuschheit, in dass die eben nicht da sexuell aktiv werden konnten, dann ist das da passiert. Rasanter Anstieg, es war ein privater Raum, aus dem nichts erzählt werden durfte. Dann haben die da angefangen.
Das ist gesichert?
Das ist gesichert. Puh. Das hat damit angefangen. Dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die sagen, der Skandal und das massive, unentschuldbare Verbrechen des sexuellen Missbrauchs ist nicht unbedingt ein Resultat der Beichte, aber die Beichte hat diesen sexuellen Missbrauch auf jeden Fall mit befördert über die Jahre, weil es ein Machtverhältnis darstellte. Mhm. Ein Machtverhältnis darstellte.
Was da sehr nahes, ja, intimes.
Was sehr nahes, intimes. Und gleichzeitig war dieser Priester in der Lage, dir ja auch, was er ja eigentlich da ist, ich finde, das ist strittig, darf der die Absolution verweigern? Es gibt Leute, natürlich sagen, die dürfen das. Papst Franziskus hat immer gesagt, vergebt alles zu den Priestern, vergebt ja alles. Und so auf jeden Fall, der kann ja theoretisch, wenn dir das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann kann er sagen, du kriegst von mir keine Erlösung, oder nicht von mir sowieso nicht, sondern ich verweigere dir die Absolution. Das heißt, du kommst, darfst nicht zur Kommunion gehen, du kommst nicht in den Himmel, mhm, und so weiter. Und das ist natürlich ein massives Machtmittel.
Gerade ist ein Stichwort gefallen, das wir vielleicht ein klein bisschen erklären müssen. Die Absolution, mhm, was da am Ende passiert. Denn das ist ja eigentlich auch was ganz, ganz Positives, was zur Beichte dazugehört. Was ist am Ende der Beichte?
Es ist die Lossprechung. Der Priester spricht die Formel, ich kann die gerne einmal zitieren. Mhm. Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. Und jetzt kommt's: So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das berühmte Ego te absolvo.
Und das heißt, und damit ist auch gut jetzt gewesen, ne?
Und damit
was diese Sache betrifft, mit der du bekommen bist. Ne?
Es ist vergessen. Mhm. Es ist nicht mehr relevant.
Mhm. Eigentlich eine ganz, ganz große, absolut, Befreiung. Es muss der Kirche doch klar gewesen sein, dass sie da eine ganz, ganz große Verantwortung mit übernimmt, dass Leute dann regelmäßig zu ihren Priestern kommen, die ganzen Sünden, die ja ganz oft Geheimnisse sind, anvertraut bekommen und dass sie diese Macht haben, dann zu sagen, hopp oder top, das, mhm, ist vergeben oder nicht. Was gibt's denn da für Vorsichtsmaßnahmen gegen den Missbrauch?
Naja, jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge. Ne? Also es gibt ja diese ganzen Präventionsschulungen. Ne? Also es gibt ja auch, das muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, das kannst du besser sagen, es wird ja auch in der Ausbildung zum Priesteramt gerade da wahnsinnig viel ausgebildet und vorbereitet. Und wie kann man damit umgehen? Die Leute kriegen natürlich auch psychologische Schulungen, wo die darauf vorbereitet sind, auch sensibilisiert werden dafür, was das alles ist und kann. Trotzdem bleibt es so, dass Harald Dressing, das ist ein Autor der MHG-Studie, MHG-Studie ist eine große Studie, die den sexuellen Missbrauch, die sexuellen Verbrechen in der Kirche aufgearbeitet hat. Und der hat gesagt, gerade die Erstbeichte bei Kindern war ein Ort von Planung und Vorbereitung von schweren Verbrechen. Oh. Ja? Mhm. Und wenn das so ist, da komme ich wieder an den Punkt, wenn das so ist, wer will sich da wundern, dass die Beichte nicht mehr als das wahrgenommen wird, wie sie einmal gedacht war? Wer will mit so etwas zu tun haben? Viele Leute sagen, die Krise der Beichte ist eigentlich synonym zur Krise der Kirche.
Mhm. Ja, es ist geistlicher Missbrauch.
Geistlicher Missbrauch, der dann zu sexuellem Missbrauch führt und so weiter und so weiter. Und dass Leute dann sagen, ja, mit sowas will ich nichts zu tun haben, ist eigentlich synonym zu dem, warum die Leute sagen, ich will mit Kirche nichts zu tun haben.
Es musste ja erstmal so ein Verständnis von Schuld und schwerer Schuld und eingepflanzt werden in das kleine Menschlein, ja, damit, mhm, es überhaupt Sinn machte, zur Beichte zu gehen.
Ja, und hier zur Ehrenrettung. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten daraus erwachsen, weil die gesagt haben, ich muss die Leute retten. Die Leute wissen gar nicht, in welcher Lage sie sind. Also so die Vorstellung, die sitzen in einem brennenden Haus, merken aber nicht, dass es brennt.
Der Sünder jetzt.
Ja, ja, der Sünder. Der sitzt in einem brennenden Haus, um ihn herum brennt alles, alles fällt ineinander. Der weiß es gar nicht, der merkt es gar nicht. Und ich muss ihm zeigen, wie sehr es brennt und ich muss ihm zeigen, wo der Feuerlöscher ist und so weiter. Mhm. Ich muss ihm das zeigen. Und deswegen hole ich den raus und deswegen muss ich ihn darauf aufmerksam machen, was er alles Böses getan hat.
Dieses Prinzip, das dahinter steckt, Urs hat das auch gerade kurz angesprochen, eigentlich machen wir das ja. Also es gibt ja dann andere Formen der Beichte außerhalb des Hauses der Mutterkirche. Welche Formen sucht ihr da?
Also da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten.
Also ihr wisst, was ich meine,
ja,
ne? dass man seine... ganze Scheiße mal bei einem lässt, auch ein bisschen mit der Intention, dass es dadurch ein bisschen besser wird.
Also ich führe ganz viele Beichtgespräche mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Ich bin jemand, der sich schnell und viel schuldig fühlt für alles Mögliche.
Jetzt nicht als Beichtvater?
Nee, überhaupt nicht. Als Sünder. Sünder und ich kann...
Erzähl mal, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, die Menschinnen und Menschen draußen wissen nicht genau, was du meinst.
Also ich bin ja ein totaler Choleriker und kriege ständig irgendwelche Wutanfälle. Und wenn ich so Wutanfälle habe, schreie ich irgendwelche Leute an oder streite mit denen. Und das kann ich genauso lange aufrechterhalten, wie die Wut noch gerade da ist. Und wenn die Wut abgeklungen ist, habe ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich so nicht sein will. Wenn ich das könnte, ich bin ja auch in Therapie, da bespreche ich das auch immer. Ich sage immer, wenn ich das aus mir rausschneiden könnte, diesen Zorn, ich sage immer, der Hulk ist mein Wappentier. Wenn ich das aus mir rausschneiden könnte, würde ich sofort tun, kriege ich aber nicht hin. Und dann renne ich sofort zu den Leuten und bitte um Verzeihung.
Mhm. Und also man kann mir wirklich. Weicht es bei den Leuten, die es konkret auch angeht.
Ich bitte die um Verzeihung. Das gehört ja übrigens zur herkömmlichen Beichte auch dazu. Ich glaube, bei den paar Beichten, wo ich war, da haben die ihm gesagt: Kannst du dich entschuldigen? Kannst du es wieder irgendwie gut machen? Kannst du irgendwas tun? Dann tu das.
Ja.
So, und diesen Teil, den nehme ich quasi schon vorweg, das mache ich eigentlich immer. Oder wenn ich mir bei Sachen nicht sicher bin, war das falsch, hätte ich das anders machen müssen, dann rede ich mit Alex, dann rede ich mit dir, dann rede ich mit meiner Frau oder mit anderen Menschen, die mir nahestehen und suche das Gespräch mit denen und kläre mit denen, hätte ich das anders machen müssen, war das falsch? Manchmal weiß man es ja auch nicht, vielleicht war es ja gar nicht falsch.
Vielleicht war es auch gar nicht
falsch. Ja. Hast du eine Form, in der du dann das tust, was sonst die Beichte leisten sollte?
Ja, ich finde mich genau da wieder. Also ich mache es genau so, wie du, Urs, es gerade beschrieben hast. Oder du hast auch sehr intensiv genickt, Christoph. Und vielleicht noch ein zusätzlicher Gedanke. Gelingt mir nicht immer, aber auch da im Zwiegespräch mit Gott, im Gebet zu wissen, ja, das ist ein Teil von dir, für den du dich gerade fürchterlich schämst oder da ist wieder mal eine Seite von dir gerade zum Vorschein gekommen, auf die du überhaupt nicht stolz bist, die du dir wirklich, wie Urs sagt, auch am liebsten rausschneiden möchtest und trotzdem, die gehört dazu und du bist nicht in den Augen, jetzt wird es sehr pastoral, aber ich bin fest davon überzeugt, du bist auch mit dieser Seite in den Augen Gottes nicht weniger wertvoll.
Ich bin ja evangelisch aufgewachsen, habe ja, deshalb...
ist tatsächlich...
Ja, sag es, was möchtest du sagen?
Nein.
Gut, dann schweige. Und deshalb habe ich natürlich nie diese Beichterfahrung gemacht. Als ich aber gecheckt hatte, was das eigentlich Gutes sein sollte, da dachte ich, das ist wirklich schade, dass da so viel Schindluder mitgetrieben worden ist und dass es das deshalb in dieser Form gar nicht mal mehr so gibt. Und habe aber festgestellt, dass ich das auch ganz, ganz stark habe. Ich habe einen Beichtvater, also wenn ich was mit euch klären kann, also ich rede auch ganz viel mit euch über die Sachen, die ich irgendwie blöd gemacht habe und meistens aber dann auch, wie Männer nun mal so sind, dann lösungsorientiert, was können wir da machen und so. Es gibt aber, also die Sachen, die mir peinlich sind, also selbst euch gegenüber, da gehe ich zu meinem Freund Sebi. Also was mir richtig peinlich ist, was ich keinem sonst erzählen will, das erzähle ich dem. Und das ist dann ja so ein bisschen so eine Beichtvaterfigur vielleicht. Also dass man auch eine Stelle hat, da kann ich wirklich auch die Sachen, wo ich mich richtig schäme, aus welchem Grund nun immer, die kann ich da lassen. Der gibt mir keine Absolution, aber darum geht's ja auch vielleicht nicht in dieser Form. Würdet ihr sagen, dass Therapie ein Ersatz ist für das, was früher die Beichte wollte? Leistet das was Ähnliches? Gibt es da Überschneidungen?
Ja. Immer dort, wo etwas in Unordnung geraten ist, ob das eine Beziehung ist, also die Beziehung zu einem anderen Menschen oder auch die Beziehung zu sich selber, immer dort, wo diese Unordnung beseitigt wird, das kann ja auch in einer therapeutischen Sitzung geschehen, hat es aus meiner Sicht den Charakter der Beichte, so wie sie gemeint ist.
Du findest nicht, Urs?
Ja, also ich glaube teilweise natürlich so, wie du es sagst, aber ich glaube, die Beichte macht etwas anders. Ob das besser ist oder schlechter, weiß ich nicht, aber sie macht etwas anders. Die sagt tatsächlich, hier ist jetzt Schluss. Und die verkündet, und da muss es so groß sagen, die verkündet quasi mit der Autorität Gottes, es ist jetzt gut, es ist vorbei. Und darauf legt das ja, das ist ja sozusagen auch so ein wichtiger Effekt. Also ich habe mal, ich erzähle das hier ständig, ne, Mutter, alkoholkrank, bla bla. Und in diesem, und ich habe, da gab es auch Gewalt in dieser Zeit. Und ich habe auch mal Gewalt gegen meine Mutter verübt, in der Hoffnung, die aus ihrem Alkoholwahnsinn aufzurütteln. Und als meine Mutter dann verstorben war und die ganze Katastrophe vollends ausgebrochen ist, beziehungsweise die Katastrophe vorbei war, habe ich dann auch gebeichtet bei unserem alten Pfarrer, bei meinem alten Pfarrer. Und das war eine, bei dem im chaotischen Arbeitszimmer auf dem Sofa, weiß ich noch, habe ich dann alles gebeichtet. Und der hat mir dann auferlegt, dass ich als Buße zu so einem Wallfahrtsort in der Nähe, das war nicht weit, sollte ich hinwandern, läuft man, glaube ich, so einen halben Tag hin. Habe ich nie gemacht. Also die, ja genau, Alex macht große Augen, also die Absolution ist nicht erteilt. Darüber habe ich mit meinem Therapeuten gesprochen. Und weil ich mich immer noch schuldig dafür fühle, was damals passiert ist. Und mein Therapeut war der Meinung, in der einen Sitzung sagte er, ja, dann mach das doch nochmal und schließ das ab. Bei der nächsten Sitzung hatte ich das noch nicht umgesetzt, dann sagte der, nee, weißt du was? Ich glaube, mach das nicht, weil das war eigentlich Notwehr, was du da gemacht hast. Du hast dich als Jugendlicher gegen deine alkoholkranke Mutter, du hast eigentlich Notwehr begangen. Und vielleicht ist das wichtiger, dass du eben nicht jetzt hier noch büßt, sondern dass du mal einsiehst, das war vielleicht nicht die Art und Weise, wie du mit deiner Mutter, wie du mit Menschen generell umgehen willst, aber vielleicht muss man hier mal die sozusagen die Sache auf die Füße stellen und sagen, wer hat dem hier wem übel getan und wie ist es denn dazu gekommen? Und deswegen lass das mal, sondern mach es anders. Und ich glaube, da gehen Therapien ganz andere Wege. Und Therapien sagen, glaube ich, immer, du wirst immer weiter an dir arbeiten müssen. Du wirst zu keinem Endpunkt kommen. Du wirst gute Zwischenziele erreichen. Aber zu sagen, diese Sache ist endgültig vorbei, das gibt es nicht, sondern du kannst lernen, damit zu leben.
Aber dein alter Dechant, der war ja ein kluger Mann, der ist
sehr
das,
kluger,
ne?
Mann, ja.
Der hat vielleicht aber auch gewollt, dass du diesen Gang für dich tust und in der Ruhe über Dinge nachdenken kannst und so. Das hatte doch bei dem auch eine therapeutische Intention.
Absolut, absolut. Der war keiner, der gesagt hat, hier 10 Vater unser gut ist. Ne, das hat er natürlich nicht, das hat er natürlich nicht gemacht. Ich bin da auch immer noch dabei. Ich überlege auch noch immer, ob ich das mal machen soll. Ich habe auch eine Chance. Ich wollte das mit einem guten Freund zusammen von früher machen. Und da merke ich schon, ja, der kann das jetzt gesundheitlich nicht mehr. Ne, ich habe ja auch viele Jahrzehnte gewartet, aber der kann das jetzt gesundheitlich nicht mehr. Wo ich auch denke, ja krass, es gibt auch einfach zu lange warten. Das gibt es definitiv im Leben.
Die Zeit ist um, meine Herren. Jetzt wird abgestimmt. Ich frage euch, ist es Sünde, nicht zur Beichte zu gehen? Alex?
Nein.
Urs?
Ein ganz schweres Nein.
Wie ist bei dir?
Absolut. Nach dem, was ihr mir erzählt habt, absolut ist es eine Sünde, nicht zur Beichte zu gehen. Allerdings ist die Beichte, so wie sie gerade aussieht und wie sie missbraucht worden ist, auch nicht der Ort, um diese Beichte zu machen. Aber man muss sich andere Beichtorte schaffen. Ja, so sage ich es nach dem, was ihr mir jetzt alles erzählt habt. Wie seht ihr das? Geht ihr noch beichten oder seid ihr so wie unsere beiden Diakone oder findet ihr andere Formen, um das zu erreichen, was die Beichte eigentlich leisten soll? Schreibt uns eure Meinung, wie ihr uns findet. Das steht in den Shownotes. Und die Themenvorschläge bitte für die nächsten Sendungen auch unbedingt dort in unserem elektronischen Briefkasten lassen. Zum Schluss schauen wir noch auf die pastoralen Hupen. Es ist sehr schön, dass ich diese kurze Hupe jetzt hier habe, die Kurzhupe, das Gladius des kleinen Mannes. Wir haben 4 pastorale Hupen bei Urs und ganze 6 bei Alex, auch wenn du den Feuerlöscher fulminant untergebracht hast. Stimmt nämlich, dass die Beichtstühle von heute zu so Rumpelkammern verkommen in den meisten
Kirchen,
Besenschränke und so weiter. Wir werden hören, wie rhetorisch geschickt Alexander beim nächsten Mal vorgeht bei diesem Thema.
Ist es Sünde, Serien auf Speed zu gucken?
Bis dahin, alles Gute, tschüss.
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen. Sprecherin Manuela Reiser. Musik Johannes Kraas. Ton und Schnitt Johannes Kasser.